ARD. Viele Tote bei Essensausgabe. Die Lage im Gazastreifen verschärft sich weiter.
Früher in den Urlaub, immer mehr Schüler schwänzen vor den Ferien.
Und Aufregung auf Usedom. Vor der Ostseeinsel wurden große Mengen Öl und Gas gefunden.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo und guten Morgen am Mittwoch. Es ist der 23. Juli. Hier sind Magdalena Bienert und Philipp Lacomi für euch am Start.
Hallo, hallo, auch von mir. Und viele von euch haben uns geschrieben in letzter Zeit, dass wir mal wieder nach Gaza schauen sollten. Und das tun wir. Und ich bin da ganz offen gesprochen an dieser Stelle ja richtig froh, dass wir ein Podcast sind und keine Bilder dazu liefern müssen. Weil, also es fällt, stell ich mir so vor, wahrscheinlich nicht nur mir super schwer, das auszuhalten. Mhm. Die vielen unterernährten Kinder, Babys, die schlicht verhungern. Fast 21 Monate nach Beginn des Kriegs im Gazastreifen ist die humanitäre Lage in dem Palästinensergebiet wirklich absolut katastrophal.
Ja, die Vereinten Nationen werfen der israelischen Armee vor, seit Ende Mai mehr als 1000 Menschen getötet zu haben, und zwar in der Nähe von Orten, an denen humanitäre Hilfe geleistet wird. Das heißt, diese Menschen sind beim Versuch, sich Essen oder Medizin abzuholen, erschossen worden. Besonders betroffen sind die Verteilzentren der Stiftung Gaza Humanitarian Foundation. Das ist eine private Stiftung, die Hilfe organisieren soll, und die wird von Israel finanziert.
Letztes Wochenende hat die israelische Armee wieder Menschen getötet, die auf die Lieferung von Hilfsgütern vom Welternährungsprogramm gewartet haben. So berichten es Augenzeugen, Hilfsorganisationen und das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium. Nafis al-Azhar ist ein Augenzeuge vom Wochenende.
Ich war das erste Mal am Grenzübergang Zikim, um etwas Brot und Mehl zu bekommen. Wir waren überrascht, als die Panzer angefangen haben zu schießen und die Soldaten und die Drohnen uns belagert haben. Ich wurde am Ohr und an der Hand verletzt. Vor mir wurden junge Männer getötet. Es gab so viele Verletzte.
Die israelische Armee sagt, sie habe erstmal Warnschüsse abgegeben. Außerdem hat sie die hohe Zahl der Opfer bestritten. Eine israelische Zeitung hat berichtet, es sei nicht ganz klar, ob die Menschen durch die israelische Armee oder andere beschossen wurden.
Hilfsorganisationen sind wirklich alarmiert und kritisieren Israel scharf. Und das Welternährungsprogramm sagt, die Hungerkrise habe jetzt ein neues Ausmaß an Verzweiflung erreicht.
Diese private Stiftung, die von Israel finanziert wird, kümmert sich überwiegend um die Versorgung in Gaza. Israel wollte das, um zu verhindern, dass die Hamas-Hilfslieferungen abzwackt. Von den Vereinten Nationen gibt es schon seit längerem Kritik daran, weil es zu wenig Verteilungszentren seien und es eben für die Menschen rund um diese Zentren sehr gefährlich sei. Das beschreibt auch diese Frau, die bei so einem Verteilzentrum war.
Ich wollte Mehl für meine Kinder bekommen, denn zu Hause habe ich keins. Die Lage ist sehr schwierig und die Welt schaut zu, ohne nach uns zu fragen. Deshalb müssen wir ein Risiko eingehen. Wir wissen, es gibt die Möglichkeit, dass wir nicht zurückkommen. Aber wir müssen es versuchen. Es ist für mich das erste Mal hier, aber ich habe keine Wahl. Ich muss kommen.
Und nicht nur die Bewohner von Gaza sind von der Hungerkrise betroffen, auch die Mitarbeitenden von internationalen Hilfsorganisationen, die ja auch da sind, die sind auch unterversorgt. Also nach Aussage des UN-Palästinenser-Hilfswerks werden Helfende teilweise im Dienst ohnmächtig vor Hunger.
Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde hat erklärt, dass zuletzt innerhalb eines Tages 15 Menschen an Unterernährung gestorben sind, so viele wie noch nie in dem fast zweijährigen Krieg in Gaza. Aber diese Angaben können nicht unabhängig geprüft werden, das einfach mal noch zur Einordnung.
Ja, all das sorgt dafür, dass der Druck auf Israel steigt. Fast 30 Staaten haben in einer gemeinsamen Erklärung ein sofortiges Ende des Krieges gefordert. Mit dabei sind auch viele europäische Staaten, zum Beispiel Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland nicht. Und die Begründung dafür, laut Bundeskanzler Merz, es gibt schon längst eine beschlossene Erklärung vom letzten EU-Gipfel und da stünde seiner Meinung nach das Gleiche drin wie in dem jetzigen Brief.
Merz hat die humanitäre Lage im Gazastreifen gestern Abend nochmal kritisiert und er hat Israel aufgefordert, den Beschuss zu stoppen, um einen Waffenstillstand möglich zu machen und dann auch die hungernden Menschen versorgen zu können.
Unsere Kurznachrichten.
Noch keine 3 Wochen ist es her, da ist Ozzy Osbourne noch mit seiner Band Black Sabbath aufgetreten. Jetzt ist die Heavy-Metal-Legende im Alter von 76 Jahren gestorben. Er hat die Welt des Hardrocks und Heavy-Metals wirklich geprägt mit seiner Musik, aber auch mit Skandalen. Ein krasser bleibt in Erinnerung, bei einem Konzert 1982 hat er mal einer Fledermaus den Kopf abgebissen.
Oh, ja.
Man muss ihm zugutehalten, dass er dachte, es wäre ein Spielzeugtier. Wer ihn nicht durch seine Musik kennt, kennt ihn vielleicht aus der Doku-Soap The Osbournes. Da haben er und seine Familie sich von MTV rund um die Uhr begleiten lassen, war so ein
legendär,
bisschen Vorreiter für so
genau,
Family
für viel
TV. Ich habe ihn 2014 mit Black Sabbath in Berlin in der Wuhlheide gesehen, war auch auf der Bühne ein sehr wilder Typ, hat alle sehr mitgerissen, absolute Musiklegende, also Ruhe in Frieden, Ozzy Osbourne.
Gestern haben wir hier auch schon drüber gesprochen, über Flüchtlinge, die jetzt über eine neue Route in die EU kommen, nämlich über Kreta zum Beispiel. Und nach wie vor steht die EU, was die Migrationspolitik angeht, vor großen Herausforderungen. Deshalb haben sich die EU-Innenminister in Kopenhagen getroffen. Sie haben darüber gesprochen, wie man die irreguläre Migration schärfer bekämpfen kann. Da ging es außerdem auch um die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern. Außenminister Dobrindt hat da gestern auch direkt Tatsachen geschaffen. Er hat ausreisepflichtige Menschen per Charterflug zurück in den Irak geschickt.
Heute wollen sich wieder Vertreter der Ukraine und Russlands in Istanbul treffen, zum dritten Mal mittlerweile. Allerdings ist das Ziel der Gespräche jetzt schon deutlich niedriger angesetzt als die letzten Male. Es geht nämlich nicht um Friedensverhandlungen, stattdessen geht es wohl um den Austausch von Kriegsgefangenen.
3 Jahre vor den Olympischen Spielen in Los Angeles hat das Olympische Komitee der USA Transfrauen die Teilnahme an den Spielen de facto verboten. In der neuen Fassung einer Richtlinie heißt es, das Komitee werde sicherstellen, dass die Verordnung von US-Präsident Trump, Transfrauen die Teilnahme an Wettkämpfen für Frauen zu verbieten, eingehalten werde.
In Berlin, Brandenburg und Hamburg beginnen morgen die Ferien. Erstmal gut für dich als Berlinerin. Aber ein Thema sorgt zum Ferienbeginn für ziemlich Aufruhr, und zwar Eltern, die ihre Kinder früher aus der Schule holen, um zeitiger in den Urlaub zu fahren.
Erlebe ich tatsächlich auch in meinem Umfeld immer mal wieder. Ich würde es mich nicht trauen, ganz ehrlich. Obwohl es ist verlockend. Du könntest wirklich manchmal einen Haufen Geld sparen. Aber ich habe auch gehört, dass die Polizei am BER, also unserem Flughafen hier, wirklich kontrolliert, ob Eltern mit ihren Kindern früher fliegen. Nee, das wär mir zu unentspannt, sage ich ganz offen.
Ja, aber die Zahlen derjenigen, für die das kein Problem ist, die steigen auf jeden Fall. Allein in Hamburg zum Beispiel gab es vor 2 Jahren 225 Fälle. Letztes Jahr schon knapp über 300. Und dieses Jahr sollen es laut Schulbehörde noch mal mehr werden. Also es ist jetzt kein Einzelfall, dass Eltern ihre Kinder früher rausholen und klar, 1 bis 2 Tage früher losfahren, um weniger im Stau zu stehen oder einen günstigeren Flug zu kriegen, ist natürlich für viele Eltern verlockend, sagt auch diese Mutter.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, ja. Also wenn gar nichts mehr geht und es läuft nichts mehr und es gibt auch keine Angebote von der Schule, dann sehe ich auch im Grunde keinen Sinn, ne? Also dann denke ich auch, kann man doch einfach mal einen Ticken früher gehen.
Es klingt nachvollziehbar und es ist so 3 Tage vor Ferien, da passiert in der Schule nichts mehr, ne? Aber es ist tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit. Es ist letztendlich Schwänzen und wir haben in Deutschland eine Schulpflicht und wer die verletzt, der kann dafür eine Geldstrafe bekommen. Und je nach Bundesland fällt die unterschiedlich hoch aus. Diese Geldstrafen können zwischen 1.000 und 2.500 Euro liegen. Und hier in Berlin und Brandenburg bei mir wären es tatsächlich 2.500 Euro. Und aua.
Ist viel, nee. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, dass man erstmal erwischt werden muss. Aber auch das passiert. Beispielsweise in Nordrhein-Westfalen wurden im vergangenen Jahr rund 2.000 Verfahren im Zusammenhang mit den Ferien eingeleitet. Und du hast ja gerade auch gesagt, Polizei ist sozusagen ein bisschen wachsamer geworden, was das Ganze
absolut
anbelangt.
Es gibt aber auch Ausnahmen, also offizielle Ausnahmen. Man könnte bei der Schule einen Antrag stellen, aber ob der genehmigt wird, das hängt natürlich von der Begründung ab. Das sagt Philipp Knake, er ist stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium in Hamburg.
Es werden entsprechende Anträge gestellt, dass man die Ferien früher beginnen darf. Manchmal tatsächlich auch mit der Begründung, man hätte dadurch eine günstigere Flugreise. Die werden aber vor den Ferien grundsätzlich abgelehnt.
Ja, müsste man sich eventuell ein bisschen eine bessere Ausrede einfallen lassen.
Ein bisschen kreativer sein.
Also er sagt, dass günstigerer Flug oder Stau sind jetzt keine guten Gründe. Ist ja irgendwie auch verständlich, sonst kann man die Ferien irgendwie nach vorne verlegen, wenn es dann für alle irgendwie Ausnahmen gibt.
Ja, aber dann würde ja wieder alles teurer werden. Man will ja gerade antizyklisch fahren oder fliegen.
Richtig,
naja, was es halt auch gibt, man will sich dann vielleicht nicht einen Korb abholen bei der Schulleitung. Alternative, eine Krankschreibung. Und diesen Trend bekommen auch einige Kinderarztpraxen zu spüren.
Wir haben gestern mit Dr. Axel Gerschlauer gesprochen, der ist Kinderarzt in Bonn in Nordrhein-Westfalen. Er hat uns gesagt, dass es auf jeden Fall ein Thema ist unter den Kinderärzten.
Wir haben in Deutschland ja sowieso einen Mangel an Kinder- und jugendärztlichen Praxen. Und wenn wir dann auch noch herangezogen werden für medizinisch wirklich unsinnige Atteste, wie diese Kontrollatteste vor Ferienbeginn, dann haben wir natürlich noch weniger Zeit für unsere Patienten, die eigentlich von uns betreut werden müssen.
Ich höre da so raus, er würde keine Fake-Atteste ausstellen.
Ich fürchte auch, ja.
So, also ich bin natürlich völlig rechtskonform und fahre erst im August weg. An die Ostsee, juhu. Und apropos Ostsee, ich habe gestern richtig aufgehorcht, denn tatsächlich geht's für mich nach Usedom.
Ja, womit wir beim nächsten Thema wären, es gab gestern einen großen Aufreger im hohen Norden. Und zwar wurde in der Ostsee eine riesige Menge Öl- und Gasvorkommen entdeckt. Mhm. Und diese Vorkommen befinden sich nahe der Insel Usedom. Usedom gehört größtenteils zu Deutschland und zu einem kleinen Teil aber auch zu Polen. Und diese Vorkommen wurden kurz vor der polnischen Hafenstadt Swinemünde gefunden. Und mir geht's ähnlich wie dir, wenn ich überlege. Das ist verrückt, weil da lag ich vor 2 Jahren noch am Strand. Das ist halt ein sehr beliebter Urlaubsort.
Ja, total. Ganz toller Sandstrand, aber auch super schöne Natur. Ich bin da auch Fan von. Viele andere Deutsche auch. Mhm.
Ja, und einige Menschen auf Usedom machen sich jetzt schon Sorgen, dass es mit der Ruhe, der schönen Aussicht und der unberührten Natur dann bald vorbei sein könnte. Denn natürlich gibt es ein Interesse, diese Rohstoffe dann auch zu fördern.
Vielleicht nochmal erstmal überhaupt zu den wichtigsten Infos. Manche sprechen nämlich von einem historischen Fund. Man geht davon aus, dass da um die 32 Milliarden Liter Öl liegen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Mal zum Vergleich, das ist so viel Öl, wie weltweit an 2 Tagen gefördert wird.
Wenn das alles so stimmt, wie es jetzt gesagt wird, ist das der größte Fund in Polen seit dem Zweiten Weltkrieg. Gefunden wurde das Öl übrigens von einem kanadischen Unternehmen, das heißt CEP. Und deren Job ist genau das, also solche Rohstoffvorkommen zu suchen und dann auch zu finden. Experten sagen, dass mit den Mengen bis zu 5% des jährlichen polnischen Erdölbedarfs gedeckt werden könnten. Und Öl ist in Polen die am häufigsten genutzte Energiequelle.
Das zuständige polnische Ministerium hat jetzt noch nichts zu diesen Mengen gesagt, aber dass das Öl gefördert wird und auch das Gas, ja, es ist schon ziemlich wahrscheinlich. Mhm. Losgehen könnte es so in 3 bis 4 Jahren. Und ja, die Anwohner auf dem deutschen Teil der Insel Usedom sind ziemlich besorgt deswegen aus verschiedenen Gründen.
Ja, einerseits wird da natürlich dann ordentlich Technik zur Förderung vor die Küste gebracht werden. Mhm. Die Bewohner und Touristen haben jetzt wahrscheinlich nicht so Bock, dass da ihr schöner Meerblick von Bohrinseln oder Ähnlichem gestört wird.
Lärm. Hm. Ja, und dann haben die Menschen Sorge, dass das auch für die Umwelt schlecht ist und Lebensräume beschädigt werden könnten. Also Ölförderung kann ja auch zu Lecks führen. Öl könnte ins Meer austreten. Und Öl als fossile Energiequelle verursacht natürlich auch viel CO2 und andere Emissionen.
Laura Isabel Marisken ist Bürgermeisterin von Heringsdorf, das ist ein Ostseebad auf Usedom, und sie hat erzählt, dass sie aus einer Pressemitteilung des kanadischen Unternehmens von dem Fund erfahren hat, also gar nicht offiziell informiert wurde. Sie ist nicht begeistert davon.
Wenn jetzt Schwerindustrie in einer unvorstellbaren Größenordnung hier bei uns in Sichtweite implementiert wird, so haben wir natürlich die Befürchtung, dass sich das sehr, sehr negativ auf die Umwelt, aber auch auf unser Dasein auswirkt. Und das ist natürlich einmal negativ, wenn wir jetzt über Wasserqualität und Co. sprechen für unsere Einheimischen, aber natürlich auch für unseren Hauptwirtschaftspunkt, nämlich den Tourismus.
Ja, wird jetzt spannend zu beobachten, ob es da dann auch Klagen gegen die Förderung gibt. Das dauert natürlich jetzt alles noch ein bisschen. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern war auf jeden Fall auch überrascht vom Fund und will sich mit Polen zusammensetzen und darüber mal sprechen.
So, vor den Ferien, heute Abend erstmal Chips und Kaltgetränke. Halbfinale in der Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf die Spanierinnen. Ich hoffe, ich schaffe es, wach zu bleiben.
Ja, ich drücke dir die Daumen. Ich muss ja leider morgen früh dann wieder ran. Spanierinnen sind in der Favoritenrolle. Sie sind amtierende Weltmeisterin, spielen ein sehr, sehr gutes Turnier, sind spielerisch sehr, sehr stark. Aber das Spiel der Deutschen am Samstag gegen Frankreich hat gezeigt, es ist alles möglich.
Oh ja, also wenn man es sogar zu 10 schafft, gegen Frankreich zu gewinnen, alle Achtung. Das Spiel heute Abend läuft übrigens im Ersten um 21 Uhr.
Ja, ich drücke dir die Daumen, dass dein Herz sozusagen gut durchhält, denn das Spiel gegen Frankreich war sehr aufreibend.
Das
es steht
stimmt.
schon fest, gegen wen sie im Finale spielen würden, nämlich gegen England. Sie haben sich gestern Abend super knapp gegen Italien mit 2-1 nach der Verlängerung durchgesetzt. Wir schauen morgen auf jeden Fall mal drauf, wie es denn gelaufen ist für die deutschen Frauen und erzählen euch noch mal ein paar Hintergründe zur Frauen-EM.
Genau, ich könnte mir auf jeden Fall einen Kaffee heute Abend genehmigen, denn ich bin morgen früh nicht mehr mit dabei. Dann hast du Julia an deiner Seite. Ja. Bleib wach und euch allen erstmal einen schönen Tag.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.